NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Novellen und Märchen von Eduard Mörike stehen auf unserem Programm. Heute und am kommenden Montag liest Hugo R. Bartels die Historie von der schönen Lau. Sie ist Teil einer umfangreicheren Märchendichtung, die Mörike unter dem Titel »Das Stuttgarter Hutzelmännlein« 1853 erscheinen ließ. Sie gehört zu Mörikes bekanntesten Arbeiten und zu den schönsten Märchendichtungen in deutscher Sprache. Die romantische Märchentradition wird hier zwar fortgeführt, aber ohne die Naturdämonie etwa der Tieckschen, ohne die satirischen Elemente der Hoffmannschen Märchen, dafür erweitert durch volkstümliche Elemente und realistische Details, in denen sich, wenn auch ins Märchenhafte verschoben, der bürgerliche Realist zu erkennen gibt. Die Historie von der schönen Lau ist in das Märchen vom Hutzelmännlein eingebettet und mit diesem thematisch, motivisch locker verwoben. Aber sie vermag als Märchen auch für sich zu bestehen. Hören Sie nun den Anfang, gelesen von Hugo R. Bartels.
Der Blautopf ist der große, runde Kessel eines wundersamen Quells bei einer jähen Felswand gleich hinter dem Kloster Blaubeuren. Gen Morgen sendet er ein Flüsschen aus, die Blau, welche der Donau zufällt. Dieser Teich ist einwärts wie ein tiefer Trichter. Sein Wasser ist von Farbe ganz blau, sehr herrlich, mit Worten nicht wohl zu beschreiben. Wenn man es aber schöpft, sieht es ganz hell in dem Gefäß. Zu unterst auf dem Grund saß ehemals eine Wasserfrau mit langen, fließenden Haaren. Ihr Leib war allenthalben wie eines schönen, natürlichen Weibs, dies eine ausgenommen, da sie zwischen den Fingern und Zehen eine Schwimmhaut hatte, blütweiß und zarter als ein Blatt von Mohn. Im Städtlein ist noch heutzutage ein alter Bau, vormals ein Frauenkloster, hernach zu einer großen Wirtschaft eingerichtet und dies darum der Nonnenhof. Dort hing vor 60 Jahren noch ein Bildnis von dem Wasserweib, trotz Rauch und Alter noch wohlkenntlich in den Farben. Da hatte sie die Hände kreuzweise auf die Brust gelegt, ihr Angesicht sah weißlich, das Haupthaar schwarz, die Augen aber, welche sehr groß waren, blau. Beim Volk hieß sie die arge Lau im Topf, auch wohl die schöne Lau. Gegen die Menschen erzeigte sie sich bald böse, bald gut. Zu Zeiten, wenn sie im Unmut den Gumpen übergehen ließ, kam Stadt und Kloster in Gefahr. Dann brachten ihr die Bürger in einem feierlichen Aufzug oft Geschenke, sie zu begütigen, als Gold- und Silbergeschirr, Becher, Schalen, kleine Messer und andere Dinge, da wieder zwar als einen heidnischen Gebrauch und Götzendienst die Mönche redlich eiferten, bis derselbe auch endlich ganz abgestellt worden. So feind darum die Wasserfrau dem Kloster war, geschah es doch nicht selten, wenn Pater Emeran die Orgel drüben schlug und kein Mensch in der Nähe war, dass sie am lichten Tag mit halbem Leib heraufkam und zuhorchte. Dabei trug sie zuweilen einen Kranz von breiten Blättern auf dem Kopf und auch dergleichen um den Hals. Ein frecher Hirtenjung belauscht sie einmal in dem Gebüsch und rief, »Hei, Laubfrosch, geht's guat Wetter?« Geschwinder als ein Blitz und giftiger als eine Otter fuhr sie heraus, ergriff den Knaben beim Schopf und riss ihn mit hinunter in eine ihrer nassen Kammern, wo sie den ohnmächtig gewordenen jämmerlich verschmachten und verfaulen lassen wollte. Bald aber kam er wieder zu sich, fand eine Tür und kam über Stufen und Gänge durch viele Gemächer in einen schönen Saal. Hier war es lieblich, glühsam mitten im Winter. In einer Ecke brannte, in dem die Lau und ihre Dienerschaft schon schliefen, auf einem hohen Leuchter mit goldenen Vogelfüßen als Nachtlicht eine Ampel. Es stand viel köstlicher Hausrat herum an den Wänden, und diese waren samt dem Estrich ganz mit Teppichen staffiert. Bildweberei in allen Farben. Der Knabe hurtig nahm das Licht herunter von dem Stock, sah sich in Eile um, was er sonst noch erwischen möchte, und griff aus einem Schrank etwas heraus, das stak in einem Beutel und war mächtig schwer, weswegen er vermeinte, es sei Gold. Lief dann und kam vor ein erzenes Pförtlein, das mocht in der Dicke gut 2 Fäuste sein, schob die Riegel zurück und stieg eine steinerne Treppe hinauf in unterschiedlichen Absätzen, bald links, bald wieder rechts, gewiss 400 Stufen, bis sie zuletzt ausgingen und er auf ungeräumte Klüfte stieß. Da musste er das Licht dahinten lassen und kletterte so mit Gefahr seines Lebens noch eine Stunde lang im Finstern hin und her, dann aber brachte er den Kopf auf einmal aus der Erde. Es war tief Nacht und dicker Wald um ihn. Als er nach vielem Irregehen endlich mit der ersten Morgenhelle auf Gänge Pfade kam und von dem Felsen aus das Städtlein unten erblickte, verlangte ihn, am Tag zu sehen, was in dem Beutel wäre. Da war es weiter nichts als ein Stück Blei, ein schwerer Kegel, spannenlang, mit einem Öhr an seinem oberen Ende, weiß vor Alter. Im Zorn warf er den Plunder weg ins Tal und sagte nachher weiter niemand von dem Raub, weil er sich dessen schämte. Doch kam von ihm die erste Kunde von der Wohnung der Wasserfrau unter die Leute. Nun ist zu wissen, dass die schöne Lau nicht hier am Ort zu Hause war, vielmehr war sie als eine Fürstentochter, und zwar von Mutterseiten her halbmenschlichen Geblüts, mit einem alten Donaunix am Schwarzen Meer vermählt. Ihr Mann verbannte sie darum, dass sie nur tote Kinder hatte. Das aber kam, weil sie stets traurig war, ohne einige besondere Ursache. Die Schwiegermutter hatte ihr geweissagt, sie möge eher nicht eines lebenden Kinds genesen, als bis sie 5-mal von Herzen gelacht haben würde. Beim 5. Mal müsste es etwas sein, das dürfe sie nicht wissen, noch auch der alte Nix. Es wollte aber damit niemals glücken, so viel auch ihre Leute deshalb Fleiß anwendeten. Endlich, da mochte sie der alte König ferner nicht an seinem Hofe leiden und sandte sie an diesen Ort, unweit der oberen Donau, wo seine Schwester wohnte. Die Schwiegermutter hatte ihr zum Dienst und Zeitvertreib etliche Kammerzofen und Mägde mitgegeben, so muntere und kluge Mädchen, als je auf Entenfüßen ging, denn was von dem gemeinen Stamm der Wasserweiber ist, hat rechte Entenfüße. Die zogen sie, pur für die Langeweile, 6-mal des Tages anders an, denn außerhalb dem Wasser ging sie in köstlichen Gewändern, doch barfuß, erzählten ihr alte Geschichten und Märchen, machten Musik, tanzten und scherzten vor ihr. An jenem Saal, darin der Hirtenbub gewesen, war der Fürstin ihr Garten oder Schlafgemach, von welchem eine Treppe in den Blautopf ging. Da lag sie manchen lieben Tag und manche Sommernacht der Kühlung wegen. Auch hatte sie allerlei lustige Tiere, wie Vögel, Kühlhasen und Affen, vornehmlich aber einen possigen Zwerg, durch welchen vormals einem Ohm der Fürstin war von ebensolcher Traurigkeit geholfen worden. Sie spielte alle Abend Damenziehen, Schachzagel oder Schaf und Wolf mit ihm. So oft er einen ungeschickten Zug getan, schnitt er die raresten Gesichter, keines dem anderen gleich, nein, immer eines ärger als das andere, dass auch der weise Salomo das Lachen nicht gehalten hätte, geschweige denn die Kammerjungfern oder du selber, liebe Leserin, wärst du dabei gewesen. Nur bei der schönen Lau schlug eben gar nichts an, kaum dass sie ein paar Mal den Mund verzog. Es kamen alle Jahr um Wintersanfang Boten von daheim, die klopften an der Halle mit dem Hammer, da frugen dann die Jungfern, wer pochet, dass einem das Herz erschrickt? Und jene sprachen, der König schickt, gebt uns wahrhaftigen Bescheid, was Guts ihr habt geschafft, die Zeit. Und sie sagten, wir haben die ferndigen Lieder gesungen und haben die ferndigen Tänze gesprungen. Gewonnen war es um ein Haar. Kommt, liebe Herren, übers Jahr. So zogen sie wieder nach Haus. Die Frau war aber vor der Botschaft und danach noch einmal so traurig. Im Nonnenhof war eine dicke Wirtin, Frau Beta Seisolfin, ein frohes Biederweib, christlich, leutselig, gütig. Zumal an armen reisenden Gesellen bewies sie sich als eine rechte Fremdenmutter. Die Wirtschaft führte zumeist ihr ältester Sohn Stefan, welcher verehelicht war. Ein anderer, Xaver, war Klosterkoch, 2 Töchter noch bei ihr. Sie hatte einen kleinen Küchengarten vor der Stadt, dem Topf zunächst. Als sie im Frühjahr einst am ersten warmen Tag dort war und ihre Beete richtete, den Kappis, den Salat zu säen, Bohnen und Zwiebel zu stecken, besah sie sich von ungefähr auch einmal recht mit Wohlgefallen wieder das schöne blaue Wasser überm Zaun und mit Verdruss daneben einen alten, garstigen Schutthügel, der schändete den ganzen Platz. Nahm also, wie sie fertig war mit ihrer Arbeit und das Gartentürlein hinter sich zugemacht hatte, die Hacke noch einmal, riss flink das gröbste Unkraut aus, erlas etliche Kürbiskern aus ihrem Samenkorb und steckte hin und wieder einen in den Haufen. Der Abt im Kloster, der die Wirtin als eine saubere Frau gern sah, man hätte sie nicht über 40 Jahre geschätzt, er selber aber war gleich ihr ein stark beleibter Herr, stand just am Fenster oben und grüßte herüber, indem er mit dem Finger drohte, als halte sie zu seiner Widersacherin. Die Wüstung grünte nun den ganzen Sommer, dass es eine Freude war, und hingen dann im Herbst die großen gelben Kürbis an dem Abhang nieder bis zu dem Teich. Jetzt ging einstmals der Wirtin Tochter Jutta in den Keller, wo selbst sich noch von alten Zeiten her ein offener Brunnen mit einem steinernen Kasten befand. Beim Schein des Lichts erblickte sie darin mit Entsetzen die schöne Lau, schwebend bis an die Brust im Wasser, sprang voller Angst davon und sagte es der Mutter an. Die fürchtete sich nicht und stieg allein hinunter, litt auch nicht, dass ihr der Sohn zum Schutze nachfolge, weil das Weib nackt war. Der wunderliche Gast sprach diesen Gruß. Die Wasserfrau ist kommen, gekrochen und geschwommen durch Gänge, steinig, wüst und kraus zur Wirtin in das Nonnenhaus. Sie hat sich meinethalb gebückt, mein Topf geschmückt mit Früchten und mit Ranken. Da muss ich billig danken. Sie hatte einen Kreisel aus wasserhellem Stein in ihrer Hand, den gab sie der Wirtin und sagte, »Nehmt dieses Spielzeug, liebe Frau, zu meinem Angedenken. Ihr werdet guten Nutzen davon haben, denn jüngsthin habe ich gehört, wie ihr in eurem Garten der Nachbarin klagtet, euch sei schon auf die Kirchweih Angst, wo immer die Bürger und Bauern zu Unfrieden kämen und Mord und Totschlag zu befahren sei. Derhalben, liebe Frau, wenn wieder die trunkenen Gäste bei Tanz und Zeche Streit beginnen, nehmt den Topf zur Hand und dreht ihn vor der Tür des Saals im Öhren. Da wird man hören durch das ganze Haus ein mächtiges und herrliches Getöne, dass alle gleich die Fäuste werden sinken lassen und guter Dinge sein, denn jählings ist ein jeder nüchtern und gescheit geworden. Ist es an dem, so werfet eure Schürze auf den Topf, da wickelt er sich alsbald ein und lieget stille. So redete das Wasserweib. Frau Beta nahm vergnügt das Kleinod samt der goldenen Schnur und dem Halter von Ebenholz, rief ihre Tochter Jutta her, sie stand nur hinter dem Krautfass an der Staffel, wies ihr die Gabe, dankte und lud die Frau, so oft die Zeit ihr lang wäre, freundlich ein zu fernerem Besuch. Darauf das Weib hinabfuhr und verschwand. Es dauerte nicht lang, so wurde offenbar, welch einen Schatz die Wirtschaft an dem Topf gewann. Denn nicht allein, dass er durch seine Kraft und hohe Tugend die übeln Händel alle Zeit in einer Kürze dämpfte, er brachte auch dem Gasthaus bald erstaunliche Einkehr zu Wege. Wer in die Gegend kam, gemein oder vornehm, ging ihm zulieb. Insonderheit kam bald der Graf von Helfenstein, von Württemberg und etliche große Prälaten. Ja, ein berühmter Herzog aus Lombardenland, so bei dem Herzoge von Bayern Gastweis war und dieses Wegs nach Frankreich reiste, bot vieles Geld für dieses Stück, wenn es die Wirtin lassen wollte. Gewiss auch war in keinem anderen Lande seinesgleichen zu sehen und zu hören. Erst wenn er anhub, sich zu drehen, ging es doucement her. Dann klang es stärker und stärker, so hoch wie tief und immer herrlicher, als wie der Schall von vielen Pfeifen, der quoll und stieg durch alle Stockwerke bis unter das Dach und bis in den Keller, dergestellt, dass alle Wände, Dielen, Säulen und Geländer schienen davon erfüllt zu sein, zu tönen und zu schwellen. Wenn nun das Tuch auf ihn geworfen wurde und er ohnmächtig lag, so hörte gleichwohl die Musik so bald nicht auf. Es zog vielmehr der ausgeladene Schwall mit starkem Klingen, Dröhnen, Summen noch wohl bei einer Viertelstunde hin und her. Bei uns im Schwabenland heißt so ein Topf aus Holz gemeinhin eine Habergeiß. Frau Beta ihrer ward nach seinem vornehmsten Geschäft insgeheim genannt der Bauernschweiger. Er war gemacht aus einem großen Amethyst, dessen Name besagen will, wieder den Trunk, weil er den schweren Dunst des Weins geschwinde aus dem Kopf vertreibt, ja schon von Anbeginn da wieder tut, dass einen guten Zecher das Selige berühre. Darum ihn auch weltliche und geistliche Herren sonst häufig pflegten, am Finger zu tragen. Die Wasserfrau kam jeden Mond einmal, auch je und je unverhofft zwischen der Zeit, weshalb die Wirtin eine Schelle richten ließ, oben im Haus mit einem Draht. Der lief herunter an der Wand beim Brunnen, damit sie sich gleich bald anzeigen konnte. Also ward sie mehr und mehr zutunlich zu den wackeren Frauen, der Mutter samt den Töchtern und der Söhnerin. Einsmals an einem Nachmittag im Sommer, da eben keine Gäste kamen, der Sohn mit den Knechten und Mägden hinaus in das Heu gefahren war, Frau Beta mit der Ältesten im Keller Wein abließ, die Lau im Brunnen aber kurzweilhalben dem Geschäft zusah und nun die Frauen noch ein wenig mit ihr plauderten, da fing die Wirtin an: »Möget ihr euch denn einmal in meinem Haus und Hof umsehen? Die Jutta könnte euch etwas von Kleidern geben. Ihr seid von einer Größe.« »Ja«, sagte sie, »ich wollte lange gern die Wohnungen der Menschen sehen, was alles sie darin gewerben, spinnen, weben, ingleichen auch, wie eure Töchter Hochzeit machen und ihre kleinen Kinder in der Wiege schwenken.« Da lief die Tochter fröhlich mit Eile hinauf, ein Reinleintuch zu holen, bracht es und half ihr aus dem Kasten steigen. Das tat sie sonder Mühe und lachenden Mundes. Flugs schlug ihr die Dirne das Tuch um den Leib und führte sie bei ihrer Hand eine schmale Stiege hinauf in der hintersten Ecke des Kellers, da man durch eine Falltüre oben gleich in der Töchterkammer gelangt. Allda ließ sie sich trocken machen und saß auf einem Stuhl, in dem ihr Jutta die Füße abrieb. Wie diese ihr nun an die Sohle kam, fuhr sie zurück und kicherte. »War's nicht gelacht?« frug sie selber sogleich. »Was anders?« rief das Mädchen und jauchzte. »Gebenedeit sei uns der Tag. Ein erstes Mal wäre es geglückt.« Die Wirtin hörte in der Küche das Gelächter und die Freude, kam herein, begierig, wie es zugegangen. Doch als sie die Ursache vernommen, »du armer Tropf«, so dachte sie, »das wird ja schwerlich gelten«, ließ sich indes nichts merken. Und Jutta nahm etliche Stücke heraus aus dem Schrank, das Beste, was sie hatte, die Hausfreundin zu kleiden. »Seht«, sagte die Mutter, »sie will wohl aus euch eine Susan-Preisnestel machen.« »Nein«, rief die Lau in ihrer Fröhlichkeit, »lass mich die Aschengrüttel sein in deinem Märchen«, nahm einen schlechten, runden Faltenrock und eine Jacke, nicht Schuh noch Strümpfe litt sie an den Füßen, auch hingen ihre Haare ungezöpft bis auf die Knöchel nieder. So strich sie durch das Haus von unten bis zu oberst, durch Küche, Stuben und Gemächer. Sie verwunderte sich des gemeinsten Gerätes und seines Gebrauchs, besah den reingefegten Schenktisch und darüber in langen Reihen die zinnenen Kannen und Gläser, alle gleich gestürzt mit hängendem Deckel, dazu den kupfernen Schwenkkessel samt der Bürste und mitten in der Stube an der Decke der Weber-Zunftgeschmuck, mit Seidenband und Silberdraht geziert, in dem Kästlein von Glas. Von ungefähr erblickte sie ihr eigen Bild im Spiegel. Davor blieb sie betroffen und erstockt eine ganze Weile stehen. Und als darauf die Söhnerin sie mit in ihre Stube nahm und ihr ein neues Spiegelein, 3 Groschen wert, verehrte, da meinte sie Wunders zu haben. Denn unter allen ihren Schätzen fand sich dergleichen nicht. Bevor sie aber Abschied nahm, geschah's, dass sie hinter den Vorhang des Alkoven schaute, wo selbst der jungen Frau und ihres Mannes Bett sowie der Kinder Schlafstätte war. Saß da ein Enkelchen mit rot geschlafenen Backen, hemdig und einen Apfel in der Hand, auf einem runden Stühlchen von guter Ulmer Hafnerarbeit, grün verglaset. Das wollte dem Gast außermaßen gefallen. Sie nannte seinen viel zierlichen Sitz, rümpft aber die Nas mit eins, und da die drei Frauen sich wandten zu lachen, vermerkte sie etwas und fing auch hell zu lachen an und hielt sich die ehrliche Wirtin den Bauch, indem sie sprach: Diesmal fürwahr hat es gegolten, und Gott schenk euch einen so frischen Buben, als mein Hans da ist. Die Nacht darauf, dass sich dies zugetragen, legte sich die schöne Lau getrost und wohlgemut, wie schon in Jahren nicht, im Grund des Blautopfs nieder, schlief gleich ein, und bald erschien ihr ein närrischer Traum. Ihr deuchte da, es war die Stunde nach Mittag, wo in der heißen Jahreszeit die Leute auf der Wiese sind und mähen, die Mönche aber sich in ihren kühlen Zellen eine Ruhe machen, daher es noch einmal so still im ganzen Kloster und rings um seine Mauern war. Es stund jedoch nicht lange an, so kam der Abt herausspaziert und sah, ob nicht etwa die Wirtin in ihrem Garten sei. Dieselbe aber saß als eine dicke Wasserfrau mit langen Haaren in dem Topf, allwo der Abt sie bald entdeckte, sie begrüßte und ihr einen Kuss gab, so mächtig, dass es vom Klostertürmlein widerschallte. Und schallte es der Turm ans Refektorium. Das sagt es der Kirche. Und die sagt's dem Pferdstall. Und der sagt's dem Waschhaus. Und im Waschhaus, da riefen's die Zuber und Kübe sich zu. Der Abt erschrak bei solchem Lärm. Ihm war, wie er sich nach der Wirtin bückte, sein Käpplein in den Blautopf gefallen. Sie gab es ihm geschwind. Und er watschelte hurtig davon. Da aber kam aus dem Kloster heraus unser Herrgott, zu sehen, was es gebe. Er hatte einen langen weißen Bart und einen roten Rock. Und frug den Abt, der ihm just in die Hände lief: Herr Abt, wie ward euer Käpplein so nass? Und er antwortete: Es ist mir ein Wildschwein am Wald verkommen, vor dem hab ich Reis ausgenommen. Ich rannte sehr und schwitzet bass, davon ward wohl mein Käpplein so nass. Da hob unser Herrgott, unwirs ob der Lüge, seinen Finger auf, winkt ihm und ging voran dem Kloster zu. Der Abt sah Helings noch einmal nach der Frau Wirtin um und diese rief: Ach, liebe Zeit, ach, liebe Zeit, jetzt kommt der gut alt Herr in die Prison. Dies war der schönen Lau ihr Traum. Sie wusste aber beim Erwachen und spürte noch an ihrem Herzen, dass sie im Schlaf sehr lachte. Und ihr hüpfte noch wachend die Brust, dass der Blautopf oben Ringlein schlug. Weil es den Tag zuvor sehr schwül gewesen, so blitzte es jetzt in der Nacht. Der Schein erhellte den Blautopf ganz, auch spürte sie am Boden, es donnere weit weg. So blieb sie mit zufriedenem Gemüte noch eine Weile ruhen, den Kopf in ihre Hand gestützt und sah dem Wetter blickend zu. Nun stieg sie auf, zu wissen, ob der Morgen etwa komme, allein es war noch nicht viel über Mitternacht. Der Mond stand glatt und schön über dem Rosenschloss, die Lüfte aber waren voll vom Würzgeruch der Maden. Sie meinte fast der Geduld nicht zu haben bis an die Stunde, wo sie im Nonnenhof ihr neues Glück verkünden durfte. Ja, wenig fehlte, dass sie sich jetzt nicht mitten in der Nacht aufmachte und vor Juttas Türe kam, wie sie nur einmal, Trostes wegen, in übergroßem Jammer nach der jüngsten Botschaft aus der Heimat tat. Doch sie besann sich anders und ging zu besserer Zeit. Frau Beta hörte ihren Traum gutmütig an, obwohl er ihr ein wenig ehrenrührig schien. Bedenklich aber sagte sie darauf: Baut nicht auf solches Lachen, das im Schlaf geschah. Der Teufel ist ein Schelm. Wenn ihr auf solches Trugwerk hin die Boten mit fröhlicher Zeitung entließet und die Zukunft straft euch Lügen, es könnte schlimm daheim ergehen. Auf diese Rede hing die schöne Lau den Mund gar sehr und sagte: Frau Ahne hat der Traum verdrossen. nahm kleinlauten Abschied und tauchte hinunter. Es war nah bei Mittag, da rief der Pater Schaffner im Kloster dem Bruder Kellermeister eifrig zu: »Ich merk, es ist im Gumpen Letz. Die Arge will euch euer Fass wohl wieder einmal schwimmen lehren. Tut eure Läden eilig zu, vermachet alles wohl.« Nun aber war des Klosters Koch, der Wirtin Sohn, ein lustiger Vogel, welchen die Lau wohl leiden mochte. Der dachte, ihren Jäst mit einem Schnack zu stillen, lief nach seiner Kammer, zog die Bettschere aus der Lagerstätte und steckte sie am Blautopf in den Rasen, wo das Wasser auszutreten pflegte, und stellte sich mit Worten und Gebärden als einen vielgetreuen Diener an, der mächtig Ängste hätte, dass seine Herrschaft aus dem Bette fallen und etwa Schaden nehmen möchte. Da sie nun sah, das Holz so recht mit Fleiß gesteckt und über das Bächlein gespreizt, kam ihr in ihrem Zorn das Lachen an und lachte überlaut, dass man's im Klostergarten hörte. Als sie hierauf am Abend zu den Frauen kam, da wussten sie es schon vom Koch und wünschten ihr mit tausend Freuden Glück. Die Wirtin sagte: »Der Xaver ist von Kindesbeinen an gewesen als wie der Zuberklaus. Jetzt kommt uns seine Torheit zustatten.« Nun aber ging ein Monat nach dem anderen herum. Es wollte sich zum dritten oder vierten Mal nicht wieder schicken. Martini war vorbei, noch wenig Wochen, und die Boten standen wieder vor der Tür. Da ward es den guten Wirtsleuten selbst bang, ob heuer noch etwas zustande käme, und alle hatten nur zu trösten an der Frau. Je größer deren Angst, je weniger zu hoffen war. Damit sie ihres Kummers eher vergessen, lud ihr Frau Beta einen Lichtkarz ein, da nach dem Abendessen ein halb Dutzend muntere Dirnen und Weiber aus der Verwandtschaft in einer abgelegenen Stube mit ihren Kunkeln sich zusammensetzten. Die Lau kam alle Abend in Juttas altem Rock und Kittel und ließ sich weit vom warmen Ofen weg, in einem Winkel auf dem Boden nieder und hörte dem Geplauder zu, von Anfang als ein stummer Gast, ward aber bald zutraulich und bekannt mit allen. Um ihretwillen machte sich Frau Beta eines Abends ein Geschäft daraus, ihr Weihnachtskripplein für die Enkel bei Zeiten herzurichten. Die Mutter Gottes mit dem Kind im Stall, bei ihr die drei Weisen aus Morgenland, ein jeder mit seinem Kamel, darauf er hergereist kam und seine Gaben brachte. Dies alles aufzuputzen und zu leimen, was etwa Lotter war, saß die Frau Wirtin an dem Tisch beim Licht mit ihrer Brille, und die Wasserfrau mit höchlichem Ergötzen sah ihr zu, so wie sie auch gerne vernahm, was ihr vom heiligen Geschichten dabei gesagt wurde, doch nicht, dass sie dieselben dem rechten Verstand nach begriff oder zu Herzen nahm, wie gern auch die Wirtin es wollte. Frau Peter wusste ferner viel lehrreicher Fabeln und Denkreime, auch spitzweise Fragen und Rätsel, die gab sie nacheinander im Vorsitz auf zu raten, weil sonderlich die Wasserfrau von Haus aus dergleichen liebte und immer gar zufrieden schien, wenn sie es ein und das andere Mal traf, das doch nicht allzu leicht geriet. Eines derselben gefiel ihr vor allen, und was damit gemeint ist, nannte sie ohne Besinn. »Ich bin eine dürre Königin, trag auf dem Haupt eine zierliche Kron, und die mir dienen mit treuem Sinn, die haben großen Lohn. Meine Frauen müssen mich schön frisieren, erzählen mir Märlein ohne Zahl, sie lassen kein einzig Haar an mir, doch siehst du mich nimmer kahl. Spazieren fahre ich frank und frei, das geht so rasch, das geht so fein, nur komme ich nicht vom Platz dabei.« Sagt Leute, was mag das sein?
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hugo R. Bartels las den Anfang der Historie von der schönen Lau von Eduard Mörike. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
4 Wochen sind's noch bis zum Elbjazz. Gestern hat das Festival das Programm mal vorsortiert und die Macher haben bekannt gegeben, wer denn nun wann und wo spielen wird. Und das gucken wir uns gleich mal an. Wir begleiten aber auch die NDR Big Band in New York. Und es geht um die Frage, wie sich im Jazz Menschen fördern lassen, die es immer noch ein bisschen schwerer haben. Los geht's mit Hamburgs Space Jazz und Rocketman und ich bin Ralf Dorsch.
Suicide mission for himself.